Der Sänger Gil Ofarim beschuldigt einen Leipziger Hotelmitarbeiter, ihn antisemitisch beleidigt zu haben, nimmt ein Video mit dem Vorwurf auf, das dann viral geht. Der Mitarbeiter weist die Vorwürfe zurück, Ermittlungen beginnen. Nun wurde gegen den Sänger selbst Anklage erhoben. Es steht im Raum, dass er gelogen haben soll.
LVZ, unsere Story. Der Podcast, der hinter die Recherche blickt.
Ich begrüße euch zu einer Sonderfolge LVZ, unsere Story. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Nicole Gschiewa von der Leipziger Volkszeitung und in unserem Podcast schauen wir hinter die Recherche. Und heute wird es ganz besonders, denn LVZ-Chefredakteurin Hanna Supper ist bei mir zu Gast. Da der Fall Gil Ofarim so hohe Wellen geschlagen hat, dachten wir uns, dass wir unbedingt eine Folge dazu machen müssen. Da sich die Nachrichtenlage immer wieder schnell ändern kann, hier der kurze Hinweis, wir nehmen am Freitag, den 1. April 2022 auf.
Verlierer auf allen Seiten. Ein Kommentar. Klarer hätte es die Staatsanwaltschaft in Leipzig nicht formulieren können. So wie Gil Ofarim die Geschehnisse im West-In-Hotel geschildert hat, hat es sich nach ihrer Auffassung tatsächlich nicht ereignet. Noch ist die Anklage nicht zugelassen, noch ist kein Urteil gesprochen, doch eines ist bereits jetzt mehr als klar. Es gibt in diesem Fall so und so nur Verlierer. Das Hotel, das bereits seit einem halben Jahr gegen die Vorverurteilung angekämpft hat, der beschuldigte Hotelmitarbeiter, der nun zwar rechtlich rehabilitiert ist, der jedoch Monate um seinen Ruf kämpfen musste. Gil Ofarim, dessen öffentliche Karriere mindestens beschädigt ist und der eine deftige Strafe befürchten muss. Und nicht zuletzt der so wichtige Kampf gegen den Antisemitismus, der gerade jetzt weitergehen muss.
Hallo Hanna, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich endlich mal hier zu Gast bin. Vielen Dank, Nicole.
Kannst du uns kurz mit an den Tag zurücknehmen, als die Nachricht über die Antisemitismusvorwürfe von Gil Ofarim bekannt wurden? Wie hast du davon erfahren und wie habt ihr die ganzen Geschehnisse hier eigentlich bewertet?
Das war am 4. Oktober 2021, also im vergangenen Jahr. Und ich erinnere mich noch ziemlich gut an den Tag, denn ich bin an dem Tag überhaupt erst wieder in Leipzig angekommen. Ich landete nämlich gerade von einer kurzen Reise, die ich journalistisch begleitet habe, von Michael Kretschmer, dem Ministerpräsidenten von Sachsen, und bin erst am späten Vormittag wieder in Deutschland gelandet und sah dann, als ich das Handy wieder öffnete, dass da ganz schön was los ist und dass Leipzig im Fokus steht. Hab kurz Twitter gescannt, musste aber dann schnell zurück nach Leipzig und erstmal den Text aufschreiben von der Romreise, weil der aktuell eingeplant war. Und so war ich ein paar Stunden gar nicht in den Geschehnissen drin, sah aber, dass die Kolleginnen und Kollegen von der LVZ auf lvz.de schon einen kurzen Text hatten und wusste, dass die sich kümmern und das gut machen werden, und habe erstmal in Ruhe meinen Text geschrieben und war erst am späteren Nachmittag dann in der Redaktion der LVZ.
Okay, und aber wurdest du auch angerufen? Hat man dich ein bisschen terrorisiert hier? Also kurzer gläserner Podcast, ich war noch nicht da zu dem Zeitpunkt und deswegen weiß ich das gar nicht.
Nein, tatsächlich nicht. Wir haben hier ja viele tolle Kolleginnen und Kollegen, die auch ganz gut ohne mich arbeiten können und das natürlich schon alles im Griff hatten und recherchiert haben. Aber ich muss dann tatsächlich sagen, als ich in die Redaktion reinkam, fand ich die Kollegen im Newsroom alle vor einem Bildschirm stehen vor, die sich über die Titelseite beugten, und tatsächlich sagte ein Kollege laut: Wir freuen uns sehr, dass du endlich da bist, weil sie tatsächlich mit mir einmal jetzt diskutieren wollten, wie wir mit diesem Fall umgehen, weil auch wir in der Redaktion dachten, da müssen wir jetzt wirklich genau gucken, wie wir das bewerten sollen. Und denn man muss sagen, an diesem Tag, an dem 4. Oktober, gab es eben nur dieses Video von Gil Ofarim, was er bei Instagram hochgeladen hatte, und nicht das, was eben im journalistischen Arbeiten üblich ist, dass es eben auch eine Gegenseite gibt, die erklärt, wie sie die Geschehnisse einordnet und bewertet. Das heißt, zu dem Zeitpunkt gab es nur die Aussage des Sängers, und so haben wir uns tatsächlich an dem Tag, zu dem wir ja bestimmt gleich nochmal kommen und das noch alles einmal ein bisschen durchgehen, entschieden, das auch journalistisch, und das heißt für uns auch in der gedruckten Zeitung, eher kleiner zu bewerten. Vielleicht, um das den Hörerinnen und Hörern ein bisschen zu erklären: Wir überlegen uns jeden Tag, okay, welche Themen haben wir denn hier, welche sind wichtig, welche sind, haben eine große Relevanz auch für eine große Zielgruppe, und überlegen dann, was wir wo in der Zeitung platzieren. Im Internet ist es insofern ein bisschen einfacher, dass da alles zum Teil einigermaßen einigermaßen hierarchiefrei im Netz steht, weil ja auch einfach Links hin und her geschickt werden. Auch da haben wir natürlich Aufmacher auf der Homepage, aber in Print hat das natürlich nochmal eine andere Wucht, wenn man in einer Auflage von mehr als 120.000 da eine Titelzeile druckt. Und so haben wir uns entschieden, an dem Tag eben nicht die Titelseite dazu zu machen, obwohl Leipzig da zu dem Zeitpunkt schon wirklich bundesweit und zum Teil sogar schon weltweit in den Schlagzeilen war, sondern wir haben den sogenannten Titelkeller gewählt. Das ist der kleinere Text am Fuße der Titelseite und haben auch tatsächlich nur eine Fragezeichenüberschrift gemacht. Da stand nämlich antisemitischer Vorfall in Leipziger Hotel? Was, glaube ich, schon zeigt, dass wir an dem Tag genau schon bewertet haben, okay, es gibt die eine Aussage, aber wir müssen eben auch schauen, ob es auch noch andere Aussagen gibt.
Dazu kommen wir sicher später nochmal, aber ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer brauchen jetzt nochmal einen ganz kurzen Überblick, was eigentlich passiert sein soll. Kannst du uns das kurz erzählen von damals im Oktober bis heute?
Kurz wird wahrscheinlich schwierig sein, denn seit einem halben Jahr ist das ja ein sehr großes Thema, in dem es auch viele Wendungen gegeben hat. Und die größte Wendung war eben in den vergangenen Tagen, aber dazu später nochmal mehr. Vielleicht gehen wir nochmal zurück an den 4. Oktober. Das ist dieser Dienstag, von dem ich eben schon erzählte. Und am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr ging auf dem Instagram-Kanal des Sängers Gil Ofarim ein 2-minütiges Video-Statement online. Und es zeigt den Sänger, den ich übrigens aus meiner Jugend kenne, da hatte er seinen großen Hit, sichtlich betroffen und mit den Worten ringend vor diesem Eingang des Hotels, dieses West-In-Hotels in Leipzig. Ofarim war in Leipzig, weil er eine TV-Show aufgenommen hatte für den MDR. Und dieser Clip, der am Dienstagmorgen viral ging, der entstand am Montagabend. Da saß der Sänger vor dem Hotel und nahm das auf. Und in diesem Instagram-Video erzählt Ofarim, dass er versuchte, am Montagabend im Hotel einzuchecken, wegen Computerproblemen aber länger warten musste und dann andere Personen, die hinter ihm in der Schlange standen, vorgezogen worden seien. Er habe dann später, er hatte dann gefragt, warum er länger warten müsste als andere. Und dann soll eine Person gerufen haben, pack deinen Stern ein, was einen Bezug nehmen soll auf die Kette, die Gil Ofarim trägt. Gil Ofarim ist jüdischer Herkunft und trägt den Davidstern als Kette um den Hals seit vielen, vielen Jahren. Sein Vater stammt aus Tel Aviv, ist ja auch ein sehr bekannter Musiker. Und dann soll auch der Mitarbeiter am Check-in, den wir vielleicht im Kommenden immer nur Herrn W. nennen, das ist nämlich noch eine wichtige Person im Fortlauf dieses Falls, soll der auch der Mitarbeiter am Check-in das nochmal zu ihm gesagt haben. Und Gil Ofarim sagt damit natürlich dann, dass er antisemitisch beleidigt wurde. Und das ist ein sehr empörender Satz, den er da zitiert.
Wie ging es denn dann weiter?
Der beschuldigte Hotelangestellte Herr W., der bestreitet diesen Vorwurf von Anfang an vehement. Er hat auch Anzeige wegen Verleumdung gestellt und Ofarim wiederum hat später den Hotelmitarbeiter angezeigt, erstmal wegen der antisemitischen Beleidigung, aber auch wegen falscher Verdächtigung. Das heißt, am Ende stand Aussage gegen Aussage und sogar mehrere Anzeigen gegenüber. Eine Strafrechtlerin, eine versierte aus Leipzig, hat es gestern Strafnormen-Ping-Pong genannt, weil der eine den anderen angezeigt hat. Dann gab es Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden, aber auch einer Anwaltskanzlei, die das Hotel beauftragt hatte, die auch viele Zeugen befragten. Und natürlich wirkt es jetzt erstmal auch komisch, wenn das Hotel selber Ermittlungen anstellt. Es gibt ja nun in einem Rechtsstaat ja erstmal Ermittlungsbehörden, die das verfolgen. Aber es ist auch nicht unüblich, dass das auch von Einzelinstitutionen gemacht wird. In diesem Fall hat das Hotel eben diese Anwaltskanzlei beauftragt. Und in dem Bericht zeigte sich schon vor ein paar Monaten, die haben keine Zeugen gefunden, die die Version von Gil Ofarim bestätigt haben, die er in diesem Video bei Instagram kundgetan hatte. Warum das alles so groß geworden ist und warum wir jetzt hier sitzen und auch in einem Podcast darüber sprechen, ist die Tatsache, dass das große Wellen geschlagen hat. Dieses Instagram-Video ist ja weltweit digital verbreitet worden, weil natürlich dieser Vorwurf, den Gil Oferim da erhebt, unerhört ist und absolut empörend ist. Aber auch muss man sagen, es ist vieles vorstellbar, da kommen wir auch sicher später nochmal zu, weil es Antisemitismus ein großes Problem immer noch ist in Sachsen, aber auch in Deutschland gesamt. Aber so ein empörender und auch etwas plumper Satz, der da gefallen sein soll, in der Hotellobby eines der schicksten Hotels der Stadt vor so vielen Zeugen, die dort anwesend waren, das wirkte dann doch schon auch am Tag selber so, dass man doch ein paar Fragezeichen hatte, so sehr natürlich sofort auch so ein Solidaritätsgefühl mit dem vermeintlichen Opfer natürlich auch aufkommt, weil wenn sowas passiert, das möchte man nicht erleben und das möchten wir alle nicht, dass sowas in Deutschland vorkommt. Und vielleicht auch für Leipzig ist es auch hat das eine große Bedeutung, weil natürlich Leipzig sich als sehr weltoffene Großstadt sieht, auch immer im Kampf gegen Antisemitismus, gegen Rechtsextremismus, gerade auch, weil Sachsen ja an vielen Stellen durchaus ein Problem mit diesen Themen hat, sich da immer positioniert und hinstellt und es viele Demonstrationen hier gibt, dass gerade sowas hier in Leipzig passiert, das hat natürlich auch ein Stück weit die Stadtseele ein bisschen getroffen. Und das West-In-Hotel ist ein sehr bekanntes Hotel. Es ist auch eines, was überall zu erkennen ist, weil es im Stadtbild so präsent ist. Ein sehr hohes Haus und es hat einen sehr prägnanten Leuchtschriftzug mit roten Buchstaben. Es gehört ein Stück weit auch zur Stadtsilhouette.
Wie ging es denn weiter und wie ist denn der jetzige Stand?
Genau, wir haben schon seit Wochen eigentlich darauf gewartet, dass es jetzt eine Mitteilung von der Staatsanwaltschaft gibt, wie die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft denn ausgegangen sind. Denn da wurde wahnsinnig viel ermittelt in den vergangenen Wochen und Monaten. Experten sagen auch, vielleicht sogar ein bisschen mehr und akribischer als an vielen anderen Stellen, wo es solche Vorwürfe gibt, wo Aussage gegen Aussage steht, aber der Fall eben nicht so eine große Öffentlichkeit hat. Es wurde zum Beispiel im Hotel wurden die Szenen nachgestellt. Es hat forensische Untersuchungen gegeben. Es wurde das ganze Beweismaterial, es gab natürlich auch Überwachungskameras in der Lobby, in dem die Szenen zu sehen waren, aber diese Überwachungskameras haben keinen Ton. Das heißt, es konnte auch nicht belegt werden, dass dieser Satz so gefallen ist, sondern da wurden eben viele Zeugen befragt. Auf den Überwachungskameras war aber eben natürlich Gil Oferim auch zu sehen. Und es war so, dass die forensische Untersuchung ergeben hat, dass man nicht sagen kann, dass er diese Kette, von der er in dem Instagram-Video erzählt, tatsächlich getragen hat. Und bis zuletzt ist aber Gil Oferim auch in seinen Darstellungen, auch wir haben ihn interviewt und es hat ja viele andere auch öffentliche Äußerungen von ihm gegeben, sowie eine eidesstattliche Versicherung, ist bei seiner Version geblieben, dass er die Kette getragen hat, ob nun oben, über oder unter dem T-Shirt, das wusste er auch nicht mehr so genau, aber er ist bei der Darstellung geblieben, dass sich das so ereignet hat. Und was jetzt aktuell passiert ist, dass eben die Staatsanwaltschaft mit der Mitteilung kam, dass sie tatsächlich Anklage erheben werden. Und sie werden Anklage erheben, nicht gegen den Hotelmitarbeiter, sondern gegen Gil Oferim selbst. Die Staatsanwaltschaft wirft Gil Oferim Verleumdung vor und falsche Verdächtigung. Das heißt, es ist wirklich eine ziemliche Wendung, weil den Hotelmitarbeiter damit rehabilitiert haben. Sie werden ihn nämlich nicht anklagen. Das heißt, sie sehen es als nicht gegeben an, dass er diesen Satz gesagt haben soll oder auch Gil Oferim falsch verdächtigt. Und diese Mitteilung der Staatsanwaltschaft ist sehr scharf auch formuliert, wie wir es eingangs auch in dem Text gehört haben. Sie sagen im Kern, dass das sich so nicht zugetragen haben kann nach ihren Ermittlungen und der Gil Oferim die Unwahrheit gesagt haben soll. Und was man jetzt aber auch ganz unbedingt dazu sagen muss, ist, das ist jetzt nur die Ermittlung der Staatsanwaltschaft. Das heißt, das wird jetzt noch weitergehen. Die haben das jetzt aufgrund der Größe dieses Falls vom Amtsgericht ans Landgericht Leipzig gegeben. Die müssen jetzt erstmal darüber entscheiden, ob sie diese Anklage zulassen. Und im weiteren Schritt wird es dann vielleicht zu einem Prozess kommen, bei dem auch nochmal alles auf den Tisch gelegt wird und alle Beweise durchgeguckt werden. Und es kann natürlich sein, dass am Ende der Richter auch zu einem anderen Urteil kommt. Strafrechtsexperten sagen aber, dass wenn die Staatsanwaltschaft so klar sich positioniert, sie durchaus Beweise haben muss, das so belegen zu können, dass es dann auch zu einer Verurteilung kommen könnte. Und der Strafrahmen ist da auch recht groß. Also das könnte von einer Geldstrafe gegen Gül-Oferim gehen bis zu einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren. Was Experten für nicht so wahrscheinlich halten, eher eine Geldstrafe. Aber Strafverschärfen wirkt sich eben auch aus, dass er die Reichweite genutzt hat, dass er auch danach weiter diese Version aus dem Instagram-Video verbreitet hat, auch in zahlreichen Auftritten und Interviews. Und das würde sich eher strafverschärfend auswirken. Und das alles muss man jetzt abwarten, wie sich das weiterentwickelt in diesem juristischen Prozedere. Aber genau dafür ist der Rechtsstaat ja auch da, an Stellen, wo Aussage gegen Aussage steht, an Stellen, wo der eine etwas den einen beschuldigt und der andere den anderen beschuldigt, versuchen, eine Klärung auf Fakten herbeizuführen.
Was ich mich jetzt gerade frage, ist, was heißt das denn jetzt alles für den Hotelmitarbeiter?
Also juristisch ist der tatsächlich jetzt rehabilitiert. Da steht jetzt auch nichts in den Akten, da passiert jetzt nichts weiter. Aber natürlich wird man so einen Vorfall auch nicht los. Wir haben schon auch gehört, dass dem das natürlich ordentlich zugesetzt hat, wenn man als Antisemit beschuldigt wird und aber selber sagt, das ist so nicht vorgefallen. Das hat ja auch große Auswirkungen auf sein Berufs-, auf sein Privatleben gehabt. Das heißt, das wird man nie so ganz loswerden, auch wenn es jetzt rechtlich für ihn zumindest vom Tisch ist.
Es hat ja, also wie du eben gerade schon angerissen hast, nach dem Posten des Videos eine große Welle der Solidarität, aber auch der Empörung gegeben, die im Nachhinein jetzt auch kritisiert wurde. Kannst du uns noch etwas dazu sagen?
Ja, wir sind immer noch an diesem Dienstag, an dem das Instagram-Video von Gül-Oferim live gegangen ist. Und an dem Dienstagabend noch hat es dann auch schnell eine Demonstration gegeben vor dem Leipziger Hotel, organisiert von dem Bündnis Leipzig nimmt Platz, was sich schon seit Jahren stark gegen Rechtsextremismus engagiert. Und da waren wirklich hunderte Menschen und es hat auch schnell eine Verbreitung gefunden, dass sich hier viele Menschen mit Gül-Oferim solidarisiert haben, nachdem sie gehört haben, dass es eben angeblich diesen antisemitischen Vorfall gegeben haben soll. Aber es waren auch zahlreiche prominente Politikerinnen und Politiker dabei, sich schnell zu äußern und eben Solidarität zu bekunden. Und das waren unter anderem die sächsische Justizministerin Katja Mayer, deren Job es ja eigentlich auch ist, die den Rechtsstaat an der Stelle zu vertreten, die nicht abgewartet hat, bis die Strafverfolgungsbehörden ihre Arbeit machen, sondern die auch sofort sich geäußert hat und diese Tat verurteilte. Genau wie unser Vize-Regierungschef Martin Dulich, aber auch der damalige Außenminister, der SPD-Politiker Heiko Maas. Also da ging wahnsinnig viel los. Innerhalb weniger Stunden war das Netz voll von Solidaritätsbekundungen, die ja auch erstmal verständlich sind, wenn man hört, dass so etwas passiert sein soll. Und da haben wir inzwischen eben auch einen gesellschaftlichen Ablauf, der dazu führt, dass viele Leute sich sehr schnell genötigt fühlen zu sagen, dass sie das so nicht gutheißen, was ja tendenziell auch richtig ist. Aber in diesem Fall waren eben noch gar nicht unbedingt alle Fakten klar, bevor viele sich geäußert haben. Und natürlich schadet es nie, laut zu sagen, dass man Antisemitismus verurteilt. Aber in diesem Fall wurde eben ein konkreter Mensch beschuldigt, dieser Hotelmitarbeiter W., und damit, dass das so verbreitet wurde und dass eben so viele Menschen Solidarität mit Gül-Oferim gezeigt haben, drehte es sich auch und es gab viele Hassmitteilungen auch gegen das Hotel und gegen diesen Mitarbeiter. Und das Hotel hat sich dann auch entschieden, den den Mann aus der Schusslinie zu nehmen und hat ihn erstmal von der Arbeit beurlaubt und der war dann mehrere Wochen auch erstmal nicht in Leipzig, um ihn zu schützen. Das Hotel stand aber die ganze Zeit hinter seinem Mitarbeiter und auch wenn er da jetzt nicht mehr an der Rezeption gearbeitet hat, was er jetzt aber übrigens bald wieder tun wird. Und vielleicht, ich fand es jetzt auch ganz interessant, nochmal darüber nachzudenken, wann ein Thema eigentlich viral geht, wie man das heute so sagt. Und am Ende ist das ja oft, wenn etwas Emotionen auslöst, Betroffenheit auslöst. Hier kommt aber eben auch noch zwei weitere Komponenten dazu, eben diese politische Komponente, dieses unerhörte Antisemitismus-Problem, was eben wirklich eines ist. Und natürlich auch der Bekanntheitsgrad des Sängers, der mit seiner großen Reichweite natürlich dann auch genutzt hat. Und das hat sich wahnsinnig schnell verbreitet. Viele andere auch antisemitische Vorfälle finden gar nicht so eine große Beachtung. Übrigens hatte auch kurz vorher, das war auch im Herbst 2021, die LVZ über einen anderen Antisemitismusvorfall berichtet. Das war in Gohlis hier in einem Stadtteil. War eine junge Israelin in ihrem eigenen Hausflur körperlich attackiert worden. Wir haben da auch umfangreich darüber berichtet, aber das ist nicht viral gegangen.
Wahnsinn, mir sind jetzt gerade ganz, ganz viele Gedanken durch den Kopf geschossen. Einerseits auch, wie du schon jetzt auch gesagt hast, es ist ja jetzt auch so, dass ganz viele Influencerinnen und Influencer immer wieder unter Druck stehen, wenn sowas passiert, wenn Dinge hochkochen, dass sie auf jeden Fall etwas dazu sagen müssen und dass sie sich quasi der Gegenseite in Anführungsstrichen solidarisieren, wenn sie nichts zu diesem Vorfall sagen. Das nur als kleine Note am Rande.
Ja, stimmt. Das war jetzt mit dem Ukraine-Krieg so, dass viele Influencer ja auch das Gefühl hatten, dass sie sich äußern müssen, sich solidarisieren müssen mit der Ukraine und sich auch dann der russischen Aggression da entgegenstellen müssen. Ich verstehe das, aber die Frage ist am Ende ja auch immer, muss jeder immer zu allem etwas sagen? Man kann auch Solidarität empfinden, man kann auch betroffen sein, auch in dem Fall Gil Oferim. Natürlich macht das betroffen, wenn man hört, dass sich sowas zugetragen haben soll. Die Frage ist nur immer, wann man etwas äußert und gerade wenn man auch vielleicht ein politisches Amt innehat oder auch als Journalist, wann ist der Zeitpunkt, sich zu äußern und muss sich überhaupt jeder äußern? Und der Job von uns Journalistinnen und Journalisten ist es jetzt erstmal, Fakten zu bewerten und neutral zu berichten. Und das habe ich so empfunden, war vielleicht auch in dieser ganzen Empörungswelle, auch der medialen Welle, nicht überall bei allen Medien auch unbedingt immer so gegeben.
Du hast es ja eben gerade schon selbst gesagt, wir müssen ja als Journalistinnen und Journalisten neutral und kritisch sein. Wenn man so ein Video sieht mit solchen Vorwürfen von einem Sänger, der noch berühmt ist, dann denkt man ja nicht direkt, dass er irgendwie lügen könnte. Ne? Wie geht man da journalistisch vor und wie behältst du dir vor allem auch deinen kritischen Blick bei?
Ja, das ist ja tatsächlich erstmal unser Beruf. Das heißt, wir sind ja immer so ein bisschen grundkritisch, was man uns manchmal auch vorwirft. Aber ich glaube, so ein gewisser kritischer Blick ist schon sehr wichtig. Und wir arbeiten jetzt erstmal immer auf der Basis von Fakten. Das heißt, und das war so schwierig, was ich vorhin erzählt habe, an diesem Dienstagnachmittag gab es noch nicht viele Fakten, sondern es gab ein Instagram-Video mit einem Vorwurf. Es gab eine große Empörungswelle. Aber wir konnten noch nicht sagen, ob das so sich so zugetragen hatte. Und wir hatten auch lange kein Statement des Hotels. Sie haben sich erst sehr spät geäußert und auch ein bisschen ungelenk, sodass wir die Gegenseite nicht hatten, was eben immer sehr wichtig ist. Wenn wir journalistisch berichten, dann müssen wir auch alle Seiten anhören und alle Perspektiven an der Stelle einnehmen. Das heißt, wie gehen wir vor? Wir versuchen erstmal alle Fakten zusammenzutragen und vielleicht erzähle ich mal ein bisschen auch mal abseits dieses Dienstags, wie wir an diesem Fall dann auch dran geblieben sind, weil das hat uns schon auch sehr umgetrieben, weil wenn etwas so weltweit Schlagzeilen macht und dabei unsere Stadt, in der wir wohnen, in der wir Lokaljournalismus machen, so im Fokus steht, dann ist es natürlich unser ureigenstes Interesse, dort auch wirklich zu versuchen, alle Fakten zu haben und darstellen zu können, wie es sich wirklich ereignet hat. Und wir haben wirklich mehrere Kolleginnen und Kollegen in einem Rechercheteam dann zusammen gehabt, die über mehrere Tage an verschiedenen Strängen recherchiert haben. Und die Hörerinnen und Hörer müssen sich das so vorstellen, zum Beispiel an dem Dienstag selbst, aber auch an dem Mittwoch und an dem Donnerstag, wo das ja immer noch sehr, sehr groß war und nach auch immer mehr passierte mit der eine erstattete Anzeige und so weiter, haben wir uns tatsächlich an unserem großen Reportertisch im Reporter-Newsroom zum Teil alle paar Stunden zusammengesetzt, also so alle 2-3 Stunden und haben die Fakten auf den Tisch gelegt. Das heißt, alle haben kurz gesagt, okay, was habe ich in den letzten Stunden rausgefunden, mit wem habe ich gesprochen, auf Seite des Musikers, auf Seite des Hotels. Wir haben zwischenzeitlich auch selber Zeugen ausfindig machen können, die in der Hotellobby war und uns kundgetan haben, was sie denn beobachtet hatten. Was jetzt auch nie so eine ganze Klärung herbeiführen konnte, aber zumindest immer so kleine Puzzlesteine dazu kamen im Laufe der Tage. Was aber eben immer wichtig war, und das ist auch das, wofür wir mit unserer journalistischen Marke stehen, eben nicht sofort alles rauszuhauen in die digitale Welt und aus jedem sofort eine Nachricht zu machen, sondern immer, ne, Stichwort Faktentisch, wo wir wirklich alle paar Stunden zusammenkamen, zu gucken, was haben wir denn und was davon ist so hart, wie wir das sagen, also ist die Nachricht so hart, dass wir es wirklich aufschreiben können. Und es gibt auch viel, was wir recherchiert haben, was aber nicht so dieser Faktenüberprüfung standhalten konnte, sodass wir es dann auch nicht schreiben konnten, weil wir gesagt haben, okay, das lässt sich so nur einseitig belegen. Und das war eine ganz schöne Puzzlearbeit in den ersten Tagen, vor allem in dem die Empörungswelle groß war und gleichzeitig aber die Faktenlage so dünn. Und seitdem haben wir auch versucht, natürlich kontinuierlich da dran zu bleiben. Jetzt in den letzten Wochen und Monaten jetzt nicht mit so vielen Kolleginnen und Kollegen, aber es waren immer 2-3 Kollegen, die das im Blick hatten. Um mal ein paar Namen zu nennen, Matthias Puppe, Guido Schäfer, Frank Döring, Josamania Schlegel, Björn Meine, Marc Daniel, viele Kollegen, die wirklich über die letzten Wochen und Monate sehr viel zu diesem Thema recherchiert haben und auch einiges rausgefunden haben. Und ich finde schon, dass wir versucht haben, da immer diese neutrale Beobachtungsposition auch einzunehmen. Und ich habe mich manchmal, muss ich sagen, wenn ich dann so andere Medien gelesen habe, ein bisschen geärgert oder das gesehen habe. Zum Beispiel an diesem Mittwochabend nach dem Vorfall hat Gil Ofarim dann einen Auftritt bei Stern TV gehabt, was ja legitim ist, er kann ja seine Position darlegen, aber die Kollegen haben eben nicht kritisch nachgefragt und haben nicht nochmal ein paar Plausibilitätsfragen auch gestellt, sondern es war wirklich nur die Darstellung seiner Perspektive, und das ist nicht unser Anspruch. Wir wollen schon auch versuchen, da immer der Wahrheit ein Stück näher zu kommen. Und wir haben Gil Ofarim auch interviewt und ihn natürlich auch mit den paar Unklarheiten konfrontiert, die zu dem Zeitpunkt schon da waren.
Wir haben das ja schon häufiger jetzt erwähnt. Es hat hohe Wellen geschlagen. Die CNN war, glaube ich, sogar da und hat hier was gefilmt. Macht es denn einen Unterschied für eine Regionalmarke wie die LVZ, wenn es ein so öffentliches Interesse an einer Geschichte bei uns hier vor Ort gibt?
Na, bei der Recherche erstmal nicht. Da haben wir sogar einen kleinen Vorteil, denn wir kennen uns hier aus. Die Menschen in der Stadt auch haben Vertrauen zu uns. Wir kennen das Hotel gut. Und das hat jetzt erstmal in den ersten Tagen vor allen Dingen natürlich geholfen, um Kontakte aufzubauen, um Einschätzungen zu bekommen. Aber na klar, so ein großes öffentliches Interesse, das lässt uns natürlich auch nicht unbeeindruckt, denn Ofarim hat ja auch die ersten Tage viele Interviews gegeben. Das heißt, wir mussten schon die ganze Zeit auch immer beobachten, was passiert denn an anderer Stelle, was wird denn an anderer Stelle gesagt, was vielleicht unsere Faktenlage nochmal ändern könnte. Mussten das immer im Blick behalten, und das ist für uns dann, das kommt sonst nicht so häufig vor, weil viele Themen, die wir in Leipzig so haben, die spielen hier und die haben jetzt nicht so das große Interesse darüber hinaus. Aber das ist schon was Besonderes gewesen, ja.
Mhm. Fühlst du dich da so ein bisschen unter Druck auch?
Ja, das ist eine spannende Frage. Natürlich sind wir ein Stück weit unter Druck, weil wir auch so ein großes Interesse daran haben, der Wahrheit ein Stückchen näher zu kommen. Und insofern würde ich sagen, ja, da stehe ich, da stehen wir unter Druck, das gut zu machen. Ja, das ist uns ja wahnsinnig wichtig, den Kolleginnen und Kollegen und mir auch, dass wir auch immer besonnen agieren. Die digitale Nachrichtenwelt ist eine sehr schnelle geworden und jeder sagt dauernd etwas zu irgendeinem Thema und dann gibt es daraus eine Tickermeldung. Und es ist einfach, da schnell drauf einzusteigen und da auch überall sofort mitzumachen. Aber das ist nicht immer der journalistisch richtige Weg. Und deswegen ist es uns so wichtig, da dann auch den Schritt zurückzutreten. Natürlich haben wir auch viele Texte gemacht. Und das wurde uns auch im Nachhinein vorgeworfen. Ihr habt ja wahnsinnig viel darüber berichtet. Aber wir haben schon uns immer überlegt und abgewogen, was genau wollen wir denn jetzt mitteilen? Gibt es wirklich einen neuen Stand? Ist das jetzt etwas, was berichtenswert ist? Weil hätten wir alles berichtet, was so insgesamt auf dem Markt war in dieser schnellen Nachrichtenwelt, da hätten wir, glaube ich, ganze Sonderseiten machen können und eine eigene Homepage nur zu dem Thema.
Ja, wie wird denn das entschieden? Jetzt mal gedanklich zurück zu diesem Faktentisch. Wie habt ihr das da entschieden, was denn jetzt berichtet wird?
Naja, erstmal gibt es natürlich auch journalistische Kriterien. Das heißt, wir haben ja auch einen Pressekodex, den wir uns verpflichtet haben. Und das, was da nicht gedeckt ist, weil wir das nicht ausreichend belegen können oder so, das fällt dann schon mal raus. Wo wir uns natürlich an diesem Faktentisch dann auch immer Gedanken machen, ist, was erzählen wir jetzt wo und wie? Manches ist eine Nachricht, anderes ist vielleicht eine Analyse. Bei Kommentaren haben wir uns bis gestern, also bis die Staatsanwaltschaft sich geäußert hat, komplett zurückgehalten, weil wir gesagt haben, wir können das gar nicht mit einem Meinungsbeitrag einordnen, weil die Faktenlage so unklar ist. Und jetzt einfach nur seine Meinung rausposaunen, das wollten wir dann eben nicht und haben da deswegen wirklich Monate gewartet. Uns also immer überlegt, wie die Informationen, die wir jetzt haben, die Gesprächspartner, die wir haben, das, was wirklich veröffentlichungsfähig ist, wie bündeln wir das in Texten? Und da sind zum Beispiel auch ganz neue Formate entstanden, die wir bis dato so noch gar nicht gemacht haben. Am Ende der Woche dieses Vorfalls, Ende Oktober, haben wir eine große Analyse gemacht auf unserer Reportageseite, die es eigentlich ist, wo wir richtig diesen Fall in Kapitel eingeteilt haben. Das haben wir so noch nicht gemacht, aber wir haben gemerkt, das war ja ein Vorgang, der so viele Ebenen hatte, die alle zu beleuchten waren. Und das war ganz schwer aufzubereiten, dass es dann verständlich war. Und dann haben wir die Kapitelform gewählt. Das heißt, angefangen mit der Vorwurf. Das ist der Vorwurf, den Gil Ofarim in diesem Instagram-Video gemacht hat. Wir haben aber auch die Empörung, zivilgesellschaftliche Protest. Wir haben aber auch einen Aspekt reingebracht mit, wie groß ist denn das Antisemitismusproblem in Sachsen, in Deutschland noch? Auch da haben wir einen Fokus drauf gelegt, weil das ist auch das Traurige und das Schwierige an diesem Fall. Es ist ja immer noch so, dass es Antisemitismus gibt in Deutschland und dass jetzt auch die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft Gil Ofarim anklagt, dazu führt, dass es vor allen Dingen im Netz wieder Anfeindungen gegen Juden gibt, dass es Judenhass gibt, das ist ganz furchtbar. Und auch deswegen habe ich in dem Kommentar, den ich geschrieben habe, den ich da eingangs eingelesen hatte, erwähnen, dass es am Ende irgendwie nur Verlierer gibt, weil da kommt jetzt irgendwie keiner gut raus. Und es tut natürlich auch der Sache nichts Gutes, wenn ein Antisemitismusvorwurf im Raum steht, der so nicht stattgefunden hat, weil Antisemitismus findet jeden Tag statt in Deutschland. Und das war eben auch so sensibel und so schwierig für uns als Zeitung, da diesen schmalen Grat auch zu finden, aber trotzdem immer bei den Fakten zu bleiben.
Kurzer Hinweis an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Hanna hat ja eben gerade ein paar Texte erwähnt. Die packen wir euch natürlich in die Shownotes. Ihr könnt sie auf lvz.de dann nachlesen. Woher bekommt man denn eigentlich diese ganzen Infos? Weil so eine Ermittlung ist ja auch erstmal unter Verschluss.
Ja, das ist auch tatsächlich vor allen Dingen in den letzten Wochen gar nicht so einfach gewesen, weil die Staatsanwaltschaft natürlich da jetzt erstmal mit ihren Ermittlungsergebnissen nicht einfach eine Pressekonferenz gibt und vor allen Dingen nicht, wenn man nur einmal kurz so offiziell anfragt. Ich kann jetzt hier nicht alles zu unseren Quellen sagen, aber natürlich gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Wir kennen viele Menschen hier in der Stadt, wir kennen uns, kennen viele Institutionen und haben dann natürlich auf verschiedenen Wegen versucht, Informationen zu bekommen. Aber zuletzt tatsächlich haben wir auch darauf gewartet, dass erstmal die Ermittlungen abgeschlossen werden von der Staatsanwaltschaft, dass wir auch wieder einen Anhaltspunkt haben zu berichten. Und so war es auch bei uns in der Zeitung ruhig in den letzten Wochen, weil eben auch erstmal diese Ermittlungen abgewartet werden mussten. Aber so einfach ist es nicht. Jetzt war es zum Beispiel so, der Spiegel hat jetzt eine große Geschichte gemacht. Die haben diese Ermittlungsakte einsehen können. Wie sie daran gekommen sind, weiß ich nicht. Aber das, da standen jetzt noch einige Details drin, die aber im Kern auch unsere Recherchen, die wir zuvor gemacht hatten, auch gedeckt haben.
Mhm. Und wir hatten das ja jetzt schon vorher schon ein bisschen erwähnt, einerseits eben dieses, wenn man nichts dazu sagt, ist man irgendwie der Böse und andererseits aber als Medium ist es natürlich auch oft so, dass wir in der Kritik stehen, dass wir zu viel sagen und diese Welle eben höher wachsen lassen. Wie gehst du denn mit dieser Kritik um?
Ja, mich irritiert schon manchmal auch die Wucht der Kritik, die Medien und auch uns so entgegenschlägt. Ich habe gestern Abend tatsächlich viel Zeit damit verbracht, mich mal durch die ganzen Kommentare zu scrollen, die so unter unseren Facebook-Artikeln sind. Und wir nehmen gerne Kritik an und ich stelle mich auch gerne jeder Kritik, genau wie die Kolleginnen und Kollegen, da, wo wir sachlich diskutieren und man vielleicht Dinge anders bewertet oder eine Schwerpunktsetzung falsch findet. Aber was wir eben auch viel an Kritik sehen, ist einfach nicht faktenbasiert, weil dann Leute grundsätzlich kritisieren, dass wir überhaupt über den Fall berichten und den so hoch spielen würden und uns dann Hetze vorwerfen, obwohl sie nicht einen unserer Texte wirklich gelesen haben, wie man dann in der Auseinandersetzung feststellt, weil sie einfach Pauschalurteil treffen, dass wir ja eh doof sein müssen. Mit so einer Kritik kann ich schwer umgehen. Ich finde, die muss man auch nicht ganz so ernst nehmen. Trotzdem natürlich gab es hier und da den Vorwurf, naja, warum berichtet man da überhaupt so viel drüber? Und da muss ich sagen, das müssen wir schon machen als Leipziger Volkszeitung, als größte Tageszeitung hier am Ort. Wenn Leipzig weltweit so in den Schlagzeilen ist und es so hochkocht, dann können wir ja nicht sagen, ach, wir wollen es runterkochen. Runterkochen tut man es nicht dadurch, dass man nicht berichtet, sondern eher dadurch, dass man versucht, besonnen und nüchtern die Fakten zu sortieren und da auch stets bei den Fakten zu bleiben. Aber wir müssen uns schon immer überlegen und da sind wir auch oft mit uns selber in der Kritik, ob wir Dinge mal zu groß platzieren zum Beispiel. Also auch so eine Platzierung in der Zeitung hat ja immer eine Wucht. Wenn man ein Titelbild macht oder einen Aufmacher macht auf der Titelseite, dann hat das eine andere Wucht, als ist das nur eine kleine Meldung an der Spalte. Also die Gedanken machen wir uns schon immer. Ich glaube aber, dass wir da eigentlich bei Gil Oferim ganz guten Weg gefunden haben, dieses öffentliche Interesse dem entgegenzutreten und zu versuchen, die Fakten rüberzubringen, aber es jetzt auch nicht zu groß aufzubauschen.
Jetzt als Abschlussfrage, was bleibt denn von diesem Fall übrig?
Ja, der Fall ist ja erstmal gar nicht vorbei, denn jetzt wird es erstmal darum gehen, ob das Landgericht diese Anklage zulässt, ob es zum Prozess kommt. Wir werden diesen Prozess als LVZ natürlich weiter begleiten. Und dann ist die Frage, wie das Urteil ergeht. Und wenn am Ende es da zu keinem Urteil kommt oder auch da keine Klarheit geschaffen werden kann, dann muss man sagen, bleibt es eben auch ein Stück weit im Raum stehen. Auch das kann passieren, wie es ja auch immer mal wieder auch bei Strafprozessen passiert, gerade da, wo Aussage gegen Aussage steht. Aber die Art, wie jetzt die Staatsanwaltschaft das formuliert hat, zeigt ja, dass es da anscheinend viele Beweise gibt. Es gibt ja viele Zeugen, die an dem Abend in der Lobby dabei waren. Von daher wird es da schon, denke ich mal, wenn es zum Prozess kommt, wirklich auch viele Darstellungen nochmal geben, sodass wir auch weiter berichten werden. Ich glaube schon, aber dass auch für Leipzig irgendwie ein bisschen was bleibt, was hängen bleibt, weil das ist irgendwie ein großer Fall der vergangenen Monate, der eben weltweit Schlagzeilen gemacht hat. Was ich wichtig fände, was bleiben sollte erstmal, ist die Tatsache, dass Antisemitismus, egal wie dieser Fall jetzt ausgeht, egal ob es ein Urteil, ein Prozess gibt oder nicht, Antisemitismus ist ein Problem in Deutschland und auch die FAZ wird darüber weiter berichten, wo er passiert. Und es darf auf keinen Fall jetzt dazu kommen, dass durch diese Unklarheit dieses Falls das geschmälert wird, dass das ein Problem ist. Und wenn es zumindest das Gute hat, in Anführungsstrichen, dass es nochmal einen Fokus darauf gibt, dass es ein Thema ist, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, dann wäre das gut. Weil die ersten Anzeichen der letzten Tage, dass sich da eher so eine Hasswelle wieder aufbaut und eine Dynamik losgetreten wird, vor allen Dingen in Social Media, die Juden diskreditiert und so, das ist wirklich ganz schwer auszuhalten und das darf auf keinen Fall passieren. Was bleibt aber auch für mich ganz persönlich, wenn ich das so sagen kann, mich verwundert schon manchmal diese große Empörungswelle, die vor allen Dingen im Netz oft stattfindet an vielen Punkten. Und die Tatsache, dass jeder überall immer meint, irgendwie seine Meinung sagen zu müssen und etwas bewerten zu müssen, von dem er vielleicht gar nicht alle Fakten kennt. Und ich finde, dass es uns allen gut täte, manchmal auch mal einmal, dreimal mehr nachzudenken, bevor man eine Aussage trifft, bevor man jemanden verurteilt, bevor man einen Vorgang bewertet, den man vielleicht gar nicht so einsehen kann. Und das bleibt für mich persönlich, aber im Kern habe ich das ja auch zu meinem Beruf gemacht.
Da stimme ich dir ganz persönlich auch zu. vielen Dank für diesen Einblick, Hanna. Das hat mir sehr Spaß gemacht. Es war sehr spannend, von dieser Zeit zu hören, als ich auch noch nicht da war. Also danke dir.
Ja, ich danke dir auch. Vielen Dank.
Und danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart bei dieser Sonderfolge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und nächste Woche geht es dann wieder wie gewohnt am Donnerstagabend mit einer ganz regulären Folge LVZ Unsere Story weiter. Falls ihr aber zu dieser Folge jetzt ganz konkret nochmal Anregungen oder Fragen oder ein paar nette Worte übrig habt, dann schreibt doch Hanna super direkt an chefredaktion@lvz.de. Und mir bleibt es nur noch zu sagen, macht es gut, bis nächste Woche.